Hallo Thomas.
Hallo mein lieber Hennes, ich grüße dich.
Ich grüße dich auch.
Du bist wie immer in Bochum und ich sitze in Berlin-Steglitz.
Das Wetter in Bochum ist schön. Wie ist das Wetter in Berlin?
Es ist traumhaft. Es ist ein Wetter zum Heldenzeugen, wie man so schön sagt.
Ja, ich glaube, in 9 Monaten, wir haben jetzt den wievielten? Den 27. Nee, warte mal.
Den 25.
Am 25. März 2020 nehmen wir diesen Podcast auf, während der Quarantänezeit sozusagen, der selbst auferlegten. In 9 Monaten wird es entweder unheimlich viele Geburten oder unheimlich viele Scheidungen geben.
Ich glaube, beides. Also beides. Es wird jetzt, glaube ich, in vielen Familien der Haussegen schiefhängen, weil es gibt ja so Ehen, wo der Mann normalerweise sich immer verdrückt. Ja, also er arbeitet von Montag bis Freitag in Medien, sage ich es mal so, in Berlin. Ja. Ja, meistens Schwaben in Berlin. Nein, und die arbeiten dann und dann, wenn sie dann nach Hause kommen, gehen sie natürlich erstmal zum Fitness. Ne? Ja. Und wenn sie vom Fitness kommen, dann treffen sie sich noch mit einem Kumpel oder gehen ins Kino oder damit sie die Alte nicht sehen. So, jetzt müssen sie die Alte sehen und dann ist da auch noch dieses kleine, diese Teppichratte da, dieses Kind. Da war doch noch was.
Also ist es eine harte Prüfung für uns alle.
Und was auch noch dazu kommen wird, mein Lieber, das muss ich nochmal da dran setzen, es werden viele, also weil ja auch jetzt die Fitnessstudios alle dicht sind, viele fette Menschen, also viele Menschen, die zugenommen haben werden.
Ja. Ja, das hat ja Taika Waititi, hat das ja so wunderschön getwittert. Eigentlich ist
Taika Waititi, müssen wir vielleicht nochmal ganz kurz erklären, einer der ganz, ganz großen, ne, Jojo Rabbit Regisseur
und What We Do in the Shadows, also Fünfzimmerküche Sarg, Thor Ragnarök, das wunderbare Hunt for the Wilder People, Boy hat er gemacht. Er hat ganz, ganz wunderbare Filme,
ein fantastischer Typ und sehr unterhaltsam. Ich durfte ihn ja, wie ich dir erzählt habe, kürzlich bei der Premiere von Jojo Rabbit erleben. Und da gab es so eine spontane kleine Pressekonferenz. Ein sehr lustiger Entertainer. Ja. Er hat ja auch bei Jojo Rabbit den Shadow gespielt, also den imaginären Freund. Wenn ihr noch nicht Jojo Rabbit gesehen habt, guckt es euch an.
Das ist ein wunderbarer Film.
Ein Film, der viel mit Deutschland zu tun hat. Ja. Und ich habe aber dieses Thema noch nie in dieser Form so gesehen.
Nein, das war ist wirklich ein schöner Film. Und ich kann von Taika Waititi nur empfehlen, Hunt for the Wilder People. Mit Sam Neill, der ist auch ganz...
Ja, das ist das mit diesem Jungen, ne?
Und dieser Junge, das ist so...
Wo die wilden Menschen leben. Nee, wie heißt denn der Film?
Was meinst du?
Der hat auch einen deutschen Titel, den gibt's auch auf Deutsch. Gibt's auch
synchronisiert. Keine Ahnung. Ja, also der heißt auf Englisch Hunt for the Wilder People und ist ganz toll. Und Taika Waititi hat getwittert, wenn das alles vorbei ist, jetzt wäre eigentlich die Zeit, um sich fit zu machen und wenn alles vorbei ist, könnten wir alle unglaublich gerippt aussehen, also so mit Sixpack, aber wahrscheinlich werden wir so aussehen wie die Menschen in Wall-E. Also fett und degeneriert wahrscheinlich.
Ja. Wir sehen dann alle aus wie Jabba da Hutt, genau.
Ungefähr. Um dem vorzubeugen, bedarf es also Eigeninitiative.
Körperertüchtigung.
Vor allen Dingen dafür da, euch ein bisschen auch abzulenken.
Vielleicht hört ihr das ja auch gerade beim Joggen oder bei, ich weiß nicht, bei was. Das
kann sein,
Oder beim Holzhacken.
Und genau, aber immer Abstand halten. Ganz wichtig.
Immer Abstand halten.
Nicht nur beim Joggen, auch beim Holzhacken.
Das ist natürlich dann beim Poppen ist schwer. Ne?
Beim Abstand. Poppen ist schwierig.
Ist schwierig. Ja, ich sag zu meiner Frau, nee, geh mal auf Abstand.
Sag mal, habt ihr Ossis auch noch ein anderes Thema als
Nein,
immer nur?
Wir hatten doch nichts.
Wir hatten doch
wir
nichts.
Wir hatten doch nichts. Aber mein Lieber, wir wollen ja eigentlich heute über etwas Aktuelles sprechen.
Es ist ein aktueller Anlass, der nicht so schön ist, der aber, ich sag mal, zu erwarten war. Mhm. Albert Uderzo ist gestorben im Alter von stolzen 92 Jahren. Ja. Und wir beide sind natürlich mit ihm quasi, ist immer noch quasi auch so ein bisschen auch unser Arbeitgeber, weil er ja zusammen mit René Goscinny Asterix erschaffen hat. Und sowohl du als auch ich haben das große Vergnügen und die große Ehre, die Asterix-Bände in unseren eigenen urbanen Dialekt übersetzen zu dürfen. Also du hast den Gladiator, Asterix als Gladiator war es, glaube
ich. Ja, genau so ist es, ja.
Übersetzt und hast einen wunderbaren Titel dazu gefunden, und zwar Sklatschklei.
Sklatschklei, aber geh Beifall.
Also ich glaube, Sklatschklei, aber geh Beifall. Das gibt es auch bei uns den Spruch, hier wird gleich geklatscht, aber kein Beifall. Also da sind wir uns schon mal groh, sozusagen.
Ja.
Und ich übersetze die Asterix-Bände auf Ruhrgebietdeutsch.
Mit wahnsinnigem Erfolg, muss ich mal so einschieben.
Ja, also das liegt aber auch, pass auf, da können wir ja gleich drüber sprechen, was Asterix eigentlich
bedeutet. Wie vielte Band, an welchem sitzt du jetzt? Am 4.?
Ich sitze, ganz ehrlich, ich sitze gerade am 5.
Nein!
An meinem 5. Ich habe, pass auf, das bleibt aber jetzt unter uns und ihr hört jetzt mal weg. Nee, hört ja habe den 4. fertiggestellt. Ja. Jetzt gerade.
Ja.
Bin immer noch in Kontakt mit unserer gemeinsamen wunderbaren Lektorin Etche Hoffmann.
Ja, Grüße nach Hamburg.
Unglaublich streng ist, aber unglaublich gut.
Ja,
also
toll.
Deswegen sind die Bände auch so gut.
Ja.
Das wird natürlich alles noch gegengelesen und lektoriert und ob da irgendwie Sachen nicht stimmig sind, das macht halt sie. Ich habe gerade meinen 4. fertig, den Kupferkessel, der wird im September 2020 rauskommen. Der heißt dann bei mir Keine Kohle mehr im Pott.
Sehr gut.
Passt ja auch gut, ne, weil wir sind ja auch eine strukturschwache Region.
Ja.
Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich mache das ja jetzt seit 5 Jahren.
Ja.
Und als ich angefangen habe, habe ich gedacht, oh Gott, ich bin froh, wenn der fertig ist, dann will ich erstmal nichts damit zu tun haben mehr.
Ja.
Wie das so ist, wenn man ein neues Programm macht oder ein Projekt hat, dann will man erstmal ein bisschen Abstand davon. Das Blöde war, Thomas, ich war so im Rausch, ich war so im Fluss, dass ich sofort angefangen habe, den nächsten zu übersetzen, weil ich hatte noch so viele Ideen übrig und die ich irgendwie einbauen wollte.
Ja.
Und jetzt habe ich natürlich dadurch, dass ich jetzt sehr, sehr viel Freizeit habe, mich auch hingesetzt und einfach direkt bei der quasi im gleichen Moment der Abgabe den nächsten Band angefangen. Für mich, ob der jetzt rauskommt, was der Verlag damit jetzt vorhat, weiß ich noch nicht, aber es dient auch meiner eigenen, nicht nur Belustigung, sondern auch, so bleibt man auch mal ein bisschen bei ja, man hat was zu tun, weißt du?
Und du, ich kann dir,
schöne Arbeit.
Also ich kann das wirklich 100%ig bestätigen, weil das ein solcher, ja, das war wie ein Rausch, so wie du es beschreibst, das war wie ein Rausch.
Und du hast das ja ganz schnell gemacht.
Ja, oder? ich hab das wirklich ganz schnell gemacht, weil es so einen unglaublichen Spaß gemacht hat. Mhm. Und die Asterix-Comics sind ja von einer Zeitlosigkeit, also die sind wirklich, besser kann, glaube ich, ein Comic nicht altern, oder?
Nein, das ist unfassbar. Selbst die alten, wo man noch sagt, so die Zeichnungen sind noch nicht ganz so, das ist ja auch ein Weg.
Ja.
Also gerade bei den Zeichnungen, da sieht Asterix am Anfang bei Gallia, sieht er noch so ein bisschen komisch aus und Obelix kommt gar nicht vor. Trotzdem, das ist eine Ehre.
Ach, das ist so schön.
Und es war auch so, ich weiß nicht, wie es dir ging, du hast ja schon die Simpsons übersetzt. Ne? Und noch was anderes, glaube ich?
Nee, ich hatte die Simpsons übersetzt. Und da ist ja, muss man leider sagen, ich liebe die Simpsons und es ist alles, also Ehre, Ehre. Allerdings muss man sagen, da ist ja der Weg ein umgekehrter gewesen. Ne?
Genau.
Also es gab zuerst die Fernsehzeichentrickserie und dann haben sie dann später das Comic rausgehauen.
Ja.
Und das merkt man eben leider auch. Und
ja, ich mag die Comics sehr, aber ich glaube, es ist einfach ein ganz anderer Ansatz. Mich haben dann auch Leute gefragt, ja, kannst du nicht mal, weiß nicht, jetzt mal Lucky Luke mal auf Ruhrgebietsdeutsch machen? Und Lucky Luke ist ja auch sehr oft auch von Goscinny geschrieben worden, von René Goscinny, der ja auch Asterix geschrieben hat. Und ich habe auch alle Lucky Lukes hier. Ich bin ja auch ein totaler Comic-Nerd. Ich bin ja auch ein totaler Fan der neunten Kunst, wenn man das so nennt.
Ja.
Heißt ja so. Und da gibt es nicht so richtig viele Klassiker und das funktioniert auch nicht so gut. Es liegt natürlich daran, dass Asterix sehr gut geschrieben ist. Das sind die anderen auch. Aber es sind vor allen Dingen unheimlich viele Dialoge, die da stattfinden. Das heißt, es gibt einen Schlagabtausch. Also nicht nur, dass die Gallier die Römer verkloppen, das ist auch ein Schlagabtausch, aber es gibt auch immer einen verbalen Schlagabtausch. Asterix und Obelix unterhalten sich immer wieder. Es gibt unheimlich viele Charaktere, allein die ganzen Gallier aufzuzählen und dann auch die jede Nebenfigur hat irgendwie einen Sinn oder eine Bedeutung. Da ist...
Na, was mir wahnsinnig gut gefallen hat, muss ich wirklich mal sagen, so als kleine Kritik an den Simpsons oder an dem Simpsons-Comic, was ich vorher gemacht habe.
Ja.
Du hast einem ganz viele Ebenen dabei, bei Asterix und Obelix, also bei den Asterix-Comics. Du hast diese Zeitebene, du hast dieses Historische, du hast diese Verweise, du hast diese Spielereien, die noch drin sind.
Ja.
Und diese ganzen mehreren Ebenen, du hast wirklich total platte Witze, dann hast du wirklich unfassbar intelligente, clevere Witze, die du eigentlich nur verstehen kannst, wenn du dich geschichtlich so ein bisschen auskennst oder wenn du dich ein bisschen dafür interessierst, für Geschichte. Und das macht unglaublichen Spaß. Es ist verrückt, es ist überkandidiert, es ist intelligent und ich habe mich daran gesetzt und das war wirklich eine Sache, ich will nicht sagen von Tagen, aber es ging dann doch ganz, ganz schnell.
Ja,
und als ich dann auf den letzten Seiten gesehen habe, dachte ich mir auch, Mensch, nur noch 4 Seiten, oh nee, bitte nicht. Und ich habe dich dann ja gleich angerufen, habe zu dir gesagt, ich möchte gleich weitermachen. Das sagst du, so ging's mir auch. So ging's mir auch.
Ja, aber wenn du das jetzt sagst, man kann wirklich sagen, dass Goscinny und oder so zusammen so eine Art Charles Dickens dargestellt haben. Ja. Quasi. Also auch was die Vielfalt und die Vielschichtigkeit der Charaktere angeht.
Also sie werden, ich glaube, ich habe keine Ahnung von Comics im Gegensatz zu dir, aber ich glaube, sie werden dem Genre Comic 100%ig gerecht. Und sie setzen aber noch eins drauf. Also ja. Sie haben wirklich, also auch diese Zeitlosigkeit, das siehst du eben an, nicht nur an den Zeichnungen, sondern die Geschichten und die Sprüche und die Gags und wie das alles aufgebaut ist, dramaturgisch und so. Das ist einfach klassisch im besten Sinne. Ja. Und also besser geht es, glaube ich, nicht, oder?
Ich habe auch nie jemanden getroffen, der Asterix scheiße findet. Ja. Es gibt ja manche Leute, die sagen, ja, das gefällt mir oder Star Wars finde ich doof, also so Popkultur.
Ja.
Aber das siehst du jetzt auch in den ganzen Nachrufen zu oder so, dass auch das Feuilleton sich da absolut einig ist.
Ja.
Dass Asterix einfach für unsere Generation und für auch die davor und auch hoffentlich für die danach kommt, einfach ein solcher kultureller Hinkelstein ist im wahrsten Sinne. Das ist ein Manifest. Das ist, da sind Bände dabei, die sind nicht ganz so toll, aber im Großen und Ganzen ist das ganz toll. Aber lass uns nochmal auf die Dialektsache zurückkommen, bitte. Weil als ich das dann publik gemacht habe, dass ich jetzt quasi die Ruhrgebietsversion übernehme. Es gab ja schon mal 2 Bände Anfang oder Ende der 90er Jahre, Anfang der Nuller. Als ich das übernommen habe, haben auch viele Freunde gesagt, sowas finden wir doof, das ist albern, da wird wieder, weißt du, da wird das Ruhrgebiet wieder so als würden da nur so Assos und Proleten rumlaufen. Und da habe ich gemerkt, so, ich muss das richtig gut machen. Ich habe gesagt, ich bevor jemand anders das schlecht macht, will ich das gut machen. Das war so mein Ansatz.
Natürlich.
Und für mich war das Schönste, dass wirklich auch echt harte Kritiker gesagt haben, auch Freunde von mir, die gesagt haben, sie finden das total doof, gesagt haben, nee, das ist leider richtig gut. Das ist, ich will mich da jetzt nicht selber loben, aber es bietet halt auch so viel. Weißt du, du hast so viele, was du halt schon gesagt hast mit den Ebenen. Wenn man sich da richtig reinbegibt in den Comic, wenn man da drin lebt für ein halbes Jahr, was ich getan habe quasi, dann entdeckt man da Sachen, da entdeckt man wirklich...
auch in den Zeichnungen siehst du dann plötzlich so Kleinigkeiten. Es ist wirklich so liebevoll. Es ist so liebevoll gemacht alles.
Unglaublich. Auch die späten. Ja. Auch, ich meine, selbst die Bände, als dann Goscinny ja dann verstorben war, dann hat er ja noch Asterix bei den Belgiern ja noch alleine fertig gemacht. Also so, das war ja noch halb von Goscinny noch geschrieben. Ich mag den großen Graben sehr. Ja. Das ist sein erster, Udersos erster kompletter Solo-Asterix.
Ja.
Und dann kamen immer mal wieder Bände, wo man sagte, so, das ist jetzt aber nicht ganz so toll. Sohn des Asterix ist auch noch okay. Aber gerade bei den letzteren, hier zum Beispiel Asterix Gallien in Gefahr mit den Außerirdischen.
Ja.
Der gilt ja als einer der schlechtesten, aber man muss sich mal die Zeichnungen angucken.
Ja.
Die Zeichnungen sind nach wie vor absolut fantastisch. Ja. Ich bin ja da auch jetzt so ein Sammler geworden nochmal dadurch. Und holen mir auch immer die ganzen Deluxe-Bände, wo dann immer noch die ganzen Bleistiftzeichnungen drin sind.
Super.
Und da siehst du, was da für eine Liebe. Und weil das ist Da Vinci, das ist alles. Also das ist wirklich Hochkultur. Das ist hohe Literatur, das ist wirklich Literatur.
Es ist einfach ein großer Spaß auf sehr hohem Niveau.
Ja, genau. Und jetzt kommen wir aber mal zu dir, mein lieber Thomas. Mir war ja gar nicht klar, dass es Asterix in der DDR gar nicht gab.
Nee. Also,
und das musst du mir jetzt mal, das musst du uns allen jetzt mal bitte mal erklären.
Wie das gehen kann.
Wie kann das gehen?
Was ist da schiefgelaufen? Ich weiß es wirklich ehrlich gesagt nicht, weil es ist ja eigentlich eine sehr klare Geschichte. Ja, also es ist, man kann jetzt nicht wirklich sagen, das ist jetzt, ich vergleiche das jetzt mal mit anderen berühmten Comics, ob es ein Donald Duck ist oder was es da sonst alles so gibt. Das ist doch in gewisser Weise doch eine politische Geschichte und die kleinen Armen, die man immer unterstützt, unterschätzt, die hauen den Großen einen auf die Glocke. So. Mhm. Und das hätte doch eigentlich im Sinne der DDR-Regierung sein müssen. Und ich weiß auch, dass die DDR und Frankreich sehr intensive Verbindungen hatten, also über die KP Frankreichs. Und ich weiß ja nicht, wie die beiden Autoren Uderzo und Goscinny, wie die so drauf waren. Also wahrscheinlich lag es wirklich an den Rechten. Also inhaltlich war es auf gar keinen Fall was. Aber vielleicht war es den Genossen auch zu albern. Und vielleicht war es ihnen auch zu subversiv. Da sind ja auch natürlich auch subversive Gags dabei. Und sie wollten es ja immer gerne, sie wollten es gerne unter Dach und Fach haben. Und es gab auch, ich glaube, es lag an der Kohle ganz einfach, dass die Rechte einfach zu teuer waren. Und das hätte man ja auch nicht drucken müssen. Und so ein Comicdruck ist ja nach wie vor eine sehr teure Geschichte, die sich eigentlich nicht wirklich rechnet. Also außer natürlich bei Asterix oder vielleicht bei anderen Bänden noch. Es ist nach wie vor eine teure Geschichte. Daran lag es. Und ich weiß nur, dass meine Cousine Sabine aus Schiphorst, die brachte mir immer so einen Stapel Donald Duck Comics mit. Das war so mein einziger Bezug zu Comics. Und dann mein Onkel Gerhard aus Marburg, der brachte, immer wenn er kam, brachte der ein Asterix Buch mit. Und ich hatte das in meinem Leben noch nie gesehen und war völlig von den Socken. Also auf was für einem Niveau und wie lustig und wie originell und in gewisser Weise natürlich auch lehrreich die Asterix-Comics sind. Und ich bin da immer total versunken. Und mein erstes Comic war Der Seher. Das fand ich auch.
Auch Klassiker auch.
Ja, spitzenmäßig. Also sehr, sehr gut. Und es gab's einfach nicht. Wir hatten ja nicht wirklich eine Comic-Szene. Das, was die Comics, die es bei uns gab, das waren die Digga Ducks. Die gab es von den so Mitte der 50er Jahre bis 1975. Also ich weiß nämlich deswegen, dass es bis 1975 gab, denn ab 1975 kam dann die Abrafaxe.
Ja, die kennt man auch.
Genau, und das Ganze lief unter dem merkwürdigen Begriff Mosaik.
Mosaik, genau. Die gibt es ja heute auch noch.
Die gibt es ja auch heute auch noch. Und ich habe damals, 1975, kam das erste Abrafax-Heft raus für, ich glaube, 60 Ostpfennige. Und ich habe das genommen, so wie es war, und habe das in eine Plastiktüte oder in irgend sowas, habe das weggetan, habe gesagt, man weiß ja nie, was passiert in 10 Jahren oder so. Und jetzt, also 40 Jahre später, voriges Jahr, habe ich das wieder gefunden, als ich mal wieder aufgeräumt habe. Dachte mir, ach komm, das kannst du doch bei eBay verkloppen.
Ja.
War in einem Top-Zustand. Und ich habe da, glaube ich, 50 oder 60 Euro für gekriegt. Also im Gegensatz zu Superman-Comics, wo man ja, ich will nicht Tausende, aber doch sehr, sehr viel mehr Geld kriegt, dachte ich mir so, ja schade, hätte ich dann auch behalten können. Also da gibt es dann vielleicht doch einen Unterschied.
Ich bin komplett anderer Meinung, was Asterix und die DDR angeht.
Ja.
Also es gibt ja also erstmal zwei Sachen. René Goscinny war ein sehr liberaler jüdischer Autor.
Ja.
Der ich muss mir mal die Biografie besorgen von ihm, das muss unheimlich interessant sein. Oder so war ein ziemlicher Kapitalist, muss man auch sagen.
Ach also hat so, auch immer, ne, das wusste ich gar nicht.
Auch das immer sehr, sehr nach außen gehalten und so. Das ist, hat er nie einen Hehl draus gemacht, das war auch gut. Es gab in den 60er Jahren den Präzedenzfall, dass die Asterix-Rechte zu Rolf Kauka gegangen sind. Rolf Kauka.
Genau.
Kennt
erzähl
man,
das doch mal bitte. Das ist
Fix und Foxy und so weiter. So, und der hat dann in seiner Zeitschrift, ich war neulich auch auf einer Kauka-Ausstellung, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die Zeitschrift hieß, auf jeden Fall hat er Asterix und Obelix verhackstückelt, und zwar vor allen Dingen den Band Asterix bei den Goten, also bei uns, bei den Deutschen.
Wahnsinn.
Was ich übrigens damals überhaupt nicht gerafft habe, dass wir das sind als Kind, dass wir das sein sollen mit den Spitzhelmen und so. Ne? So, und er hat aus Asterix und Obelix mal eben Sigi und Barabbas gemacht.
Genau, genau.
Und ein befreundeter Redakteur, der Hartmut Krause, hat mir auch den Band, das Heft wirklich, das Originalheft mal geschenkt.
Ach.
Als großer Asterix-Fan. Und da werden, also aus Asterix und Obelix werden dann halt quasi Westdeutsche und die Goten sind dann die Ostgoten, die Ostdeutschen. So. Und dann gibt es dann ein Dorf namens Adenauerjahr und so. Das wurde also alles komplett umgeschrieben.
Und Miraculix wurde Konradin.
Irgendwie sowas.
Ja, ja, genau, also, wegen Konrad Adenauer, genau.
Ja, 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 ganz richtig, ja. Und es gab ja auch...
unglaubliche Geschichte.
Und, also, das geht gar... Also, wirklich ein Plagiat ausgemacht. Und es gab ja diese Hefte, die kopiert worden sind, Asterix und das Atomkraftwerk und so Anfang der 80er, wo dann so Spontis aus Asterix-Heften wirklich zusammengeschnippelt mit Letraset neu die Sprechblasen gefüllt haben. Davon habe ich auch ein paar. Das war auch so ganz schlecht kopiert und auch alles viel zu dunkel. Aber das ist, ne, und genau das wollten die dann verhindern in Frankreich. Die haben gesagt, das geht nicht, ihr kriegt sofort die Rechte entzogen und das gilt ja auch bis heute. Also wenn du ein Asterix-Band übersetzt, jetzt in eine andere Sprache, beziehungsweise auch in einen anderen Dialekt, so wie wir, wird das wieder zurück übersetzt, damit die in Frankreich gucken, da wird jetzt kein Schindluder mitgetrieben. Ich glaube, dass Asterix in der DDR verboten war, weil, lieber Thomas, es handelt sich um ein aufständisches Dorf, das sich gegen die militärischen Besatzer wehrt.
Das stimmt, ja, ja. Und
ja, das ist natürlich, das sind natürlich, das kann man natürlich jetzt deuten, die Römer sind sowas wie die Russen.
Ja.
Wobei es natürlich total blödsinnig ist.
Aber in dem Fall ist es ja der Kaiser, ne?
Es ist ja der Kaiser, es ist vor allen Dingen, Asterix ist ja nun wirklich bis auf einige kleine Sachen, es gibt das Kolosseum schon und so, das gab's 50 vor Christus ja gar nicht. Aber das ist ja verzeihbar. Das ist ja, ansonsten ist ja so viel auf historischen Fakten aufgebaut.
Ja.
Ja, man lernt ja noch so viel dabei. Also es gibt ja nicht umsonst gibt es jeden Asterix-Band auf Lateinisch. Ja,
ja.
Das wäre so gut gewesen für euch oder für die DDR zu sagen, pass mal auf, da gibt es etwas, das ist lustig und lehrreich und gleichzeitig den Leuten nicht zuzutrauen, dass sie da eine Distanz oder dass sie eine Unterscheidung machen können zwischen Römern und Russen, den sowjetischen Besatzern. Das ist eine solche Bevormundung gewesen und ich glaube, das ist auch wirklich ein großes Problem für ich glaube, wenn eine Generation mit Asterix aufwächst, das macht was mit dir.
Ja.
Das macht dich zu einem besseren Menschen. Das macht dich intelligenter. Du kannst dich mit vielen Leuten unterhalten, ob das jetzt ein Universitätsprofessor ist oder irgendein Typ an der Trinkhalle, an der Bude, am Späti. Jeder kennt irgendwie Asterix, der damit aufgewachsen ist.
Ja.
Und das ist ein großes Problem und das für die Kultur der DDR gewesen, dass das wirklich aus Dummheit und Verblendung verboten worden ist.
Das kann eines der Gründe gewesen sein. Ich schätze aber, es ging wieder mal ums liebe Geld.
Ja.
Und unter anderem eben auch, dass ganz viele aus dem ZK gesagt haben, das brauchen wir nicht.
Das brauchen wir nicht.
Wir haben doch hier, was haben wir, Mosaik hier, das hat mal der Möser. Ja. Wir haben ja in Leipzig immer gesagt, Möser, hast du schon die neue Möser? Und Möser war natürlich auch immer ausverkauft, ist ja klar. Ne?
Ja, klar.
Ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass ich in Zeitschriftlanden gegangen bin und gesagt, ich hätte gern die neue Möser. Siehst du die irgendwo? Nee. Na also.
Das könnte auch quasi ein Dialog aus dem Asterix sein. Ne?
Stimmt.
Wunderbar.
Ja. Nein, ich glaube, die Genossen hatten einfach ganz andere Sorgen und Nöte als irgendwie. Mhm. Und die haben einfach, darüber können wir ja auch nochmal reden, also generell so mit Westgeld und so, das war ja auch das Problem mit der GEMA und mit der AWA. Also die AWA war sozusagen die Ost-GEMA. Und das war ja immer so das Problem mit GEMA-Zahlungen. Das heißt, immer wenn ein Westschlager oder ein West-Pop-Song im DDR-Radio gespielt worden, dann mussten wir ja GEMA zahlen. Das war ja alles Westgeld und so. Aber das ist ein Thema, das darüber reden wir später mal. Wir haben ja noch viel, viel Zeit.
Hast du ein Lieblings-Asterix-Band?
Schwer zu sagen, aber da es mein erster war, fand ich eigentlich, also Geschenk des Cäsar finde ich auch sehr schön. Aber
die Lorbeeren des
Cäsar. Die Lorbeeren des Cäsar, Entschuldigung. Aber der Seher.
Es gibt auch das Geschenk Cäsars, das gibt es auch.
Das Geschenk Cäsars, ja. Aber ich glaube, der Seher war das, weil das mein erster war, das war sozusagen meine Entjungferung mit Asterix, das hat mich einfach umgehauen. Ich fand die Zeichnungen so gut, ich fand die Sprüche gut, die Geschichte.
Da ist ja auch noch Rembrandt drin oder Bruegel, glaube ich, das ist, wo er den Fisch aufschneidet.
Ja.
Der konnte ja so viel. Oder so hat ja auch zum Beispiel, wenn du bei der Trabantenstadt, was ich ja auch übersetzen durfte als Dingenskirchen, da gibt es ja dieses Marmor Infoblatt, was der eine Römer aufklappt über die Stadt. Das sieht aus, als wäre das aus irgendeinem Geschichtsbuch. Das hat er alles gezeichnet. Der konnte so viel. Und auch das Titelbild von der Trabantenstadt, die schraffierte, das war alles, der war so. Also ich habe hier ein Buch irgendwann gekauft, das heißt Der weite Weg zu Asterix über oder so ein Prachtband.
Ja.
Da steht auch ganz, ganz viel drin. Und also ich mag wirklich auch die Trabantenstadt sehr gerne. Mein Lieblingsband ist der Legionär.
Mhm.
Asterix als Legionär, den ich jetzt als nächstes gerne machen möchte, wo ich jetzt quasi dran bin.
Ach Mist, den hätte ich natürlich gerne gemacht.
Der ist natürlich auch so. Aber es gibt ein, weißt du, ich muss ja wirklich sagen, wir brauchen wirklich noch mehr Dialektbände, auch von dir. Du bist wirklich da
ein
Pionier.
Ich bin ein Pionier und ich würde es so gerne machen. Und um auch ein bisschen von meiner Asterixerei zu sprechen. Das Problem ist ganz einfach, was wir dann hatten, als der sächsische Asterix-Band dann rauskam, ist, dass er sich zwar verkauft, aber leider nicht so in dieser Form wie der Verlag und wie ich mir das auch gewünscht habe, weil wir Ossis einfach nicht sozialisiert wurden mit, mit Comics. Also ich,
also ihr wart schon sozialisiert, aber nicht
mit,
anders.
Aber nicht mit den Comics. Und
sozialistisch.
Also die ganze Comic-Welt sozusagen, und die, die ist ja nun wirklich riesengroß, das ist an uns wirklich hundertprozentig vorbeigegangen, muss man leider so sagen. Dann und deswegen haben also wir Ossis nicht so einen richtigen Bezug dazu und gehen da nicht gleich steil. Und wenn ich das noch ganz kurz sagen darf, was ich wirklich witzig finde, und das ist natürlich eben auch, das ist dieses Großartige an Asterix. Ich bin ja nun in ganz Deutschland unterwegs und nach den Shows biete ich diese Bücher noch feil an. Und überall, auch im tiefsten Baden-Württemberg oder in Nordrhein-Westfalen oder im, im höchsten Norden, überall stürzen sich die Zuschauer drauf und nehmen es mit. Auch wenn sie des Sächsischen nicht mächtig sind, weil sie einfach Asterix lieben und weil sie die Idee gut finden und weil sie auch den Band natürlich auch kennen. Also es ist Teil unserer Kultur, Asterix. Ja. Und da können wir Ossis leider nicht mithalten. Ist leider so.
Da musst du noch mehr, also wenn ihr wollt, dass es weitere Asterixe auf Sächsisch geben soll, dann müsst ihr den Band, wir machen jetzt einfach mal ganz unverschämt Werbung, Scratch Clay von Thomas Nicolai kaufen, Asterix als Gladiator auf Sächsisch. Das ist absolut wichtig. Die Filme gab es auch nicht bei euch.
Nein, natürlich nicht.
Ja. Die Filme sind ja nicht so gut gealtert, muss man ja wirklich sagen. Ja. Ich hatte ja die Platten, die Vinylplatten.
Ja.
Und habe dadurch, dass man ja damals Filme immer nur einmal gesehen hat.
Es gibt ja auch mittlerweile ganz, ganz viele Hörspiele, ne? Auch.
Es gibt sehr, sehr viele Hörspiele, aber für mich ist Asterix oder die Stimmen von Asterix sind die wirklich aus den ersten drei Filmen, also Asterix der Gallier, Asterix Kleopatra und Asterix erobert Rom, was dann sogar zwei LPs waren. Und da haben natürlich ganz viele tolle deutsche Sprecher gesprochen. Für mich ist die Stimme von Asterix immer noch Hans Hässling und die Stimme von Obelix ist, ist Edgar Ott, also Balu da Beer und weißt du, so diese.
Und später naja, und natürlich, man darf nicht vergessen, Gerd Martinsen macht auch ganz oft mit, ne?
Auf ja, den, auf ja, den ja.
Und also Gerd Martinsen, wer war Gerd Martinsen? Das sage ich jetzt nur mal, der Crowd, ja, dem so, es war natürlich die Synchronstimme von Louis de Funès.
Ja, natürlich auch ganz oft. Und später gab es dann, wurde es dann zum Beispiel, als es dann weitere Filme gab in den 80ern, wurde das dann besetzt, Asterix wurde von Frank Zander gesprochen. Und
fand Obelix ich aber okay.
Von, es war okay. Und Obelix von Günter Fitzmann, bei den Hörspielen war es dann teilweise Hans Clarin auch und glaube ich Günter Fitzmann bei den Europa-Hörspielen. Mittlerweile ist es der Douglas Welbart, spricht den, den Obelix, also der auch Makabos gemacht hat und der die ganzen Otto-Filme produziert hat. Dann gab es ja noch die ganzen Realverfilmungen, die ich jetzt schwierig fand, weil einfach, ich fand immer, das Timing stimmte immer nicht. Also Depardieu ist natürlich ein kongenialer Obelix, aber mir war das alles irgendwie zu blöd und zu albern.
Ja.
Ich muss aber sagen, dass die beiden letzten Filme, die computeranimierten Filme von Asterix, also die Trabantenstadt hier, also Land der Götter und jetzt der letzte, das Geheimnis des Zaubertranks, die haben mir sehr gut gefallen, weil da wirklich das Timing auch wirklich zum ersten Mal richtig stimmte.
Mhm.
Weil die alten Filme, die sind wirklich sehr behäbig und es dauert.
Und sie sind auch von der Technik her teilweise sehr unterschiedlich. Manche sind toll und manche sind auch so.
Ja, oder so war natürlich auch ein riesen Disney-Fan. Das merkt man ja auch immer in den Zeichnungen.
Natürlich.
Und du merkst einfach, dass es eben scheiße aussieht. Also wenn Asterix und Kleopatra kannst du dir kaum angucken. Da fehlt also so viel, da fehlt die Tiefe und alles Mögliche. Und da muss ich sagen, dass, dass die neuen Sachen sehr, 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 sehr gut sind. Also auch vom, vom, vom Timing und auch vom Look her. Die haben einfach einen neuen Look gefunden. Das sieht so ein bisschen videospielmäßig aus. Das geht aber auch. Und das ist, ich mag das. Ich mag das sehr. Das ist jetzt, glaube ich, Charlie Hübner, sprich den Obelix.
Mhm.
Und der Milan Peschel spricht den Asterix.
Milan Peschel, wunderbar.
Ist auch toll,
wunderbar.
Ist auch kompletter, komplett wahnsinnig.
Charlie Hübner sieht man ja gar nicht im Fernsehen. Also der ist
überhaupt
nie,
nicht.
Nie.
Was macht der
Was
eigentlich?
Was macht eigentlich
Also
Charlie
wenn ich
Hübner?
Irgendeinen deutschen Film gucke, ich denke immer, wo ist da Charlie Hübner? Das war jetzt Ironie.
Das war übrigens der Ironie.
Aber ich habe mir wirklich, es gibt so viel zu gucken bei Asterix. Ich habe mir so viele, das große Asterix-Lexikon gekauft. Es gibt etwas, wenn ihr was über Asterix wissen wollt, was noch tiefgängiger ist, das habe ich hier bei euch in Berlin, in Kreuzberg gefunden, in diesem wunderbaren Comicladen in der Oranienstraße, glaube ich, ist das grober Unfug? Nee, das heißt jetzt anders mittlerweile.
Aber es hieß glaube ich, grober Unfug.
Genau, aber ihr wisst, das ist die, die Kette auch. Ne? Und zwar ist das von einem Holländer, der heißt Jaap Torena, Asterix, die fröhliche Wissenschaft.
Aha.
Das kriegt man antiquarisch. Das ist ein Band, wo er wirklich jeden Asterix-Band quasi auseinandernimmt und alles erklärt. Das ist alles inoffiziell. Das heißt, es gibt auch keine offiziellen Asterix-Bilder da drin. Auf der Rückseite ist ein schönes Bild, wie er Albert oder so die Hand schüttelt. Und das ist ein sehr schönes Lehrbuch, auch über Latein und so weiter. Ist ein Holländer, ist schön übersetzt worden auf Deutsch. Meine absolute Empfehlung, was Asterix angeht. Und dann, und das habe ich mir auch noch bei eBay übrigens, wo wir vorhin bei eBay waren,
ja,
noch geschossen. Es gab in den 70ern das Asterix-Dorf und in einem separaten Band das Römer, ein Römerlager als Bastelbogenband. Das konnte man dann ausstanzen, das war schon vorgestanzt, das konnte man rausnehmen und konnte man sich zusammenbauen. Und ich habe es mir vor ein paar Jahren, als ich angefangen habe, Asterix zu übersetzen, habe ich mir beide Bände in komplett, ja, in, also neu, bei eBay geschossen.
Ich sage jetzt
nicht. Es war viel Geld, was ich dafür bezahlt habe. Und ich habe sie natürlich nicht auseinandergenommen. Ich habe es mir kopiert irgendwann mal auf schön auf Pappe, auf ein bisschen festerem Papier
und habe immer
versucht, das zusammenzubauen. Ja. Vielleicht mache ich das jetzt mal, jetzt wo ich Zeit habe.
Sehr gut. Sehr gut.
Also,
sag mal, gab's aber eigentlich, du weißt doch immer alles, du als Nerd, hat sich eigentlich Lego mal zum Thema Asterix geäußert?
Nein, weißt du was, mein Traum ist nicht Lego, sondern Playmobil sollte sich mal um die Rechte kümmern von Asterix, weil ich bin ja ein Playmobil-Fan. Lego mag ich auch, aber Lego ist nicht wirklich gut zum Spielen. Lego kann man bauen. Ja, ich meine, du kennst ja den Lego-Film, da geht's ja auch um das Thema, dass es nur noch Sets gibt, die so und so gebaut werden müssen und es eigentlich gar nicht mehr darum geht, um Kreativität. Das wird ja sehr selbstironisch auch aufgenommen.
Ja.
Ich mag Lego, aber was ich mir wünschen würde, wäre wirklich, wenn es ein Asterix-Dorf geben würde von Playmobil. Weil die Römer gab's, es gab die Ägypter.
Ja.
Ich meine, hallo?
Stimmt.
So, also, das kann man doch mal machen.
Ja, das wäre toll. Das wäre eine richtig gute
Idee. Oder mal selber machen.
Oder einfach selber machen.
Genau. Also, wir bedanken uns bei Albert Uderzo und bei René Goscinny dafür, dass sie da waren.
Ach so, und vielleicht, wenn ich das noch sagen darf, es gibt, und die hast du hoffentlich auch gesehen, zwei fantastische Realfilme vom kleinen Nick. Hast du die
gesehen? Ja, die sind toll.
Es gibt zwei Filme und ich glaube, die gibt es sogar bei den normalen, herkömmlichen Streaming-Anbietern.
Ja.
Der kleine Nick und der kleine Nick macht Ferien. Und beide Filme sind also anbetungswürdig lustig.
Ja.
Und es sind wirklich Familienfilme. Sie sind wirklich französische Filme im besten Sinne, liebevoll gemacht, mit einer fantastischen Besetzung. Die Mutter vom kleinen Nick ist Weltklasse, also eine urkomische Frau, also und die Oma im zweiten Teil ist auch zum Brüllen. Also Leute, ich gebe ja auch immer jeden Tag Buchempfehlungen raus an den sozialen Medien. Und was Filme betrifft, guckt euch nicht The Handmaid's Tale an, irgendwelche depressiven Dystopien, guckt euch lustige Filme an.
Ja,
ja, oder wenn ihr was über die DDR erfahren wollt, dann guckt euch von den Zuckerbrüdern Top Secret an.
Das ist wirklich eine Geschichtsstunde. Da reden wir demnächst mal rüber.
Reden wir auch noch mal drüber.
Bitte
aber
mal,
guckt euch im Sinne für René Goscinny, der den kleinen Nick geschrieben hat, guckt euch der kleine Nick und der kleine Nick macht Ferien an.
Genau.
Das ist super. Das ist eine Riesengaudi.
Holt eure alten Asterix-Hefte raus. Die neuen sind ja alle neu koloriert und neu gelettert. Ich hole mir dann auch immer noch die englischen auch noch, weil die ein besonders tolles, glänzendes Papier haben.
Ach
das
so.
Sieht dann noch besonders noch leuchtend aus. Also ich bin, was Asterix angeht, also nicht nur Übersetzer, ich habe denen damals auch gesagt, seid euch darüber im Klaren. Ihr holt euch hier einen totalen Mega-Nerd ins Boot. Ich werde euch so auf den Sack gehen, aber das Schöne ist, dass die auch so sind beim Verlag. Und das Schöne ist, wenn man dieses Nerdtum und vor allen Dingen, wenn es um sowas Wertiges, sowas Wertvolles geht, wie Asterix, dass man das mit euch und mit uns teilen kann.
Genau.
Das ist so das Schönste an
absolut,
an
absolut. Also, und wenn ihr die alle schon kennt und das langweilig findet, dann bitte bestellt euch oder kauft euch beim Buchhändler eures Vertrauens ein Band von Hennes oder von mir.
Ja, es gibt auch tolle, die Hessischen sind fantastisch.
Super.
Jürgen Leber, das war für mich so
schöne
eine
Grüße an Jürgen Leber übrigens.
Ganz lieben Gruß an Jürgen Leber, mit dem ich mich auch schon zweimal getroffen habe und Kai Fraß
in Würzburg,
der das wunderbar auch macht, also ganz 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 toll. Wir brauchen wieder sächsische Asterix, wir brauchen auch wieder einen Berliner Asterix und zwar der große Graben, weil das ja eigentlich die Mauergeschichte ist.
Stimmt.
Ne, da gibt's noch ganz viel, was zu machen ist und Wir bedanken uns einfach bei Albert oder so, dass er da war und dass er uns so viel Freude gemacht hat und immer noch tut.
Immer noch. Und ich bin ganz froh, dass er ein so großartiges, geniales Werk hinterlassen hat. Und es macht immer wieder Spaß und es wird einfach nicht altmodisch und nicht altbacken. Man liest es immer wieder.
Zeitlos ist das Wort, was du suchst.
Zeitlos war das gesuchte Wort.
Absolut zeitlos. Lieber Thomas, es war ein schönes Gespräch mit dir. Wie immer eigentlich.
Ja. Ja, dann leg dich wieder hin. Ja,
ja, das ist auch sehr nett von dir. Als ich das erste Mal gehört habe, ich gedacht, was für ein Arsch. Und dann habe ich gemerkt, es ist Ironie.
Ja, gut, mein Bester.
Ist wie immer ein Fest.
Ich glaube, ich muss mich jetzt ein bisschen bewegen, damit meine Plauze nicht noch plauziger wird.
Richtig, ganz richtig.
Ja, also ihr Lieben draußen, haltet durch, nehmt euch ein schönes Comicbuch.
Genau.
Oder macht irgendwas Sinnvolles, kocht was Schönes, lenkt euch ab.
Zaubertrank zum Beispiel.
Nehmt mal einen Zaubertrank. Ja, und habt noch einen schönen Tag, ihr Lieben, wo immer alles auch gut. Ihr gerade euch rumtreibt.
Bis zum nächsten Mal bei Blühende Landschaften. Hör mal, das war doch mal ein Schlusswort. Jetzt haben wir aber über 35 Minuten. Jetzt muss ich mir Top Secret nochmal an.